Deutschlandfunk Marktplatz.
Ich bin Jule Reimer. Guten Morgen und schön, dass Sie uns zuhören. Wer keine Individualheizung mehr im Keller hat, sondern über den Anschluss an ein Wärmenetz heizt, mit Fernwärme heizt oder auch mit Nahwärme heizt, der hat diverse Vorteile. Kein Kümmern mehr, dass Brennstoff eingekauft werden muss, kein Müffeln nach Erdöl, keine Termine oder Kosten für die Kontrolle durch den Schornsteinfeger. Und in vielen Fällen gibt es nach der Umstellung auch noch mehr Platz im Keller. Und wir wollen heute klären, wie viel Umbau erfordert der Umstieg weg von der Öl- und Gasheizung hin zur Fern- oder Nahwärme? Mit welchen Kosten sind die Wärmenetzkunden konfrontiert für die Erschließung außerhalb und innerhalb ihres Gebäudes? Wo gibt es staatliche Förderung oder auch Planungsunterstützung für Nahwärme-Bürgerprojekte? Und last but not least, welche laufenden Kosten entstehen bei der Nutzung von Fern- und Nahwärme? Denn wer mit Fern- oder Nahwärme heizt, darauf weist Henning Martens hin, der uns geschrieben hat, ist Kunde bei einem Gebietsmonopolisten, den man anders als bei Öl und Gas nicht einfach den Rücken kehren kann. Und es werden Ihre Fragen beantwortet von Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zugeschaltet. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie und die Zuhörerin.
Niklas Webring ist Wärmenetzmanager bei EnerCity, einem großen Versorger mit Sitz in Hannover, und von dort ebenfalls zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Tag aus Hannover, hallo.
Rainer Wild ist im Vorstand der Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp. Wir erklären gleich, warum die Eichkämper hier auch dabei sind. Hallo ins Funkhaus Berlin.
Hallo, guten Morgen.
Gisela Renner ist Energieberaterin und sitzt hier für den Verband, den Energieberaterverband GEH, und bei mir im Studio. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Niklas Webring von EnerCity, bitte als erstes sagen Sie uns, was ist Fernwärme?
Ja, Fernwärme kann man sich ganz gut so vorstellen. Sie haben in den Straßen überall quer verteilt über das Stadtgebiet Fernwärmerohre verlegt, worin warmes Wasser eben durch das warmes Wasser durchfließt. Und dieses warme Wasser wird bis in die Häuser, meistens in den Keller, in eine Wärmeübergabestation geführt und darin dann eben geheizt. Woher kommt das warme Wasser? Das ist eben das Entscheidende. Das wird meistens in großen Kraftwerken oder in großen Wärmepumpen verteilt über das ganze Stadtgebiet eben erhitzt. Dieses Wasser wird durch die Rohre geführt bis in die Häuser. Und sie heizen dann dementsprechend mit dem warmen Wasser, was eben aus entfernten Kraftwerken kommt.
Rainer Wild, zugeschaltet aus Berlin. Sie sitzen hier für die Genossenschaftssiedlung Eichkamp. Was ist Nahwärme und was wollen Sie mit Nahwärme erreichen?
Ja, Nahwärme sind in der Regel kleine Wärmenetze, anders als die großen Fernwärmenetze, die auf ganze Stadtteile oder sogar Städte versorgen, sind Nahwärmenetze Netze, die sehr regional für kleinere Siedlungen entstehen und auf Basis von eigenen Wärmeerzeugern dort praktisch als Ersatz für Öl- oder Gasheizung fungieren können.
Und was planen Sie in Sachen Nahwärme?
Ja, wir haben mit unserem Projekt eine Umstellung vornehmen müssen. Wir haben zu Anfang mit Großwärmepumpen das ganze Gebiet, das sind bei uns 450 Gebäude, versorgen wollen. Aber die Preisentwicklung in den letzten 3 Jahren hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir gehen jetzt auf Geothermie über. Das heißt, wir werden Teilabschnitte immer sukzessive mit Erdsonden versorgen, also ein Netz aus Erdsonden, mit dem dann die Wohngebäude mittels Unterstützung von Wärmepumpen versorgt werden können.
Der Eichkamp ist eine Siedlung in Berlin. Die Häuser sind alle relativ gleichzeitig gebaut worden und sie haben sich deshalb eben dieses Projekt vorgenommen, da sowieso in den nächsten Jahren Änderungen beim Heizen bevorstehen. Wir gehen gleich noch stärker auf Sie ein. Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale. Gemeinsam heizen. Sagen Sie uns mal, ist das eine gute Idee?
Ja, das kommt immer drauf an. Also im Endeffekt geht es den meisten Verbrauchern und Verbrauchern ja darum, dass sie möglichst kostengünstig heizen und zudem natürlich auch noch so klimafreundlich wie möglich. Und im Endeffekt kann es günstige Nahwärme oder gemeinsame Heizprojekte geben, aber genauso gut kenne ich auch Beispiele, wo die Preise hoch sind. Also im Endeffekt muss man jedes Projekt für sich betrachten und dann im Endeffekt schauen, ob es sich rechnet oder ob eher vielleicht Einzelheizung, also zum Beispiel Wärmepumpen für jedes Haus, die bessere Lösung sind.
Gisela Renner, wo kann ich mich erkundigen, um zu erfahren, ob bei mir überhaupt Fern- oder Nahwärmeprojekte geplant sind?
Ja, da sind natürlich, passiert da gerade unglaublich viel bei den Kommunen im Rahmen der kommunalen Wärmewende. Da sind die sehr unterschiedlich weit. Es gibt da Informationsquellen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wo man sich erkundigen kann. Aber erstmal Ansprechpartner wäre die Kommune. Viele, auch gerade in Großstädten, kann man auch im Internet mal gucken. Da ist auch die, zumindest die großen Fernwärmenetze, kann man sich die anschauen und sehen, wie weit bin ich denn jetzt weg von dem großen Fernwärmenetz. Aber wie eben schon die Verbraucherzentrale gesagt hat, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wo wir natürlich immer schauen, was lohnt sich da wo. Das ist auch ganz wichtig für Netzbetreiber. Also das, die wollen ja auch ihre Wärme verkauft kriegen.
Genau, Herr Webring, die Enercity, Sie machen viele Projekte in Sachen Wärme, Fernwärme, Netzplanung. Sagen Sie noch mal genauer, wo guckt man nach? Denn ich habe im Vorgespräch mit Frau Renner gelernt, in Hamburg gibt es irgendwie, wie viel waren das?
Über zehn
Fernwärmeversorger. Also diese Idee, das ist, sind meine Stadtwerke und damit weiß ich, wo ich nachgucken muss, die stimmt gar nicht so, ne?
Das ist korrekt. Also in Hannover ist es tatsächlich so, dass wir nur einen Fernwärmebetreiber haben mit der Enercity, aber es gibt eben auch andere Städte, wie Sie jetzt angesprochen haben, in Hamburg, wo das ganz unterschiedlich ist. Was ich dort empfehlen kann, ist zum Beispiel auch die Wärmepreis-Info-Internetseite. Das ist eine öffentlich verfügbare Internetseite, wo Sie erstens sehr viele Fernwärmenetzbetreiber aufgelistet bekommen, auch nach Stadtgebieten oder auch Stadtteilen und zusätzlich auch den Fernwärmepreis dort in Erfahrung bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Garantie, dass Sie dort den entsprechenden Fernwärmeanbieter finden, aber es ist zumindest erstmal ein guter Anhaltspunkt.
Lautet die Adresse www.wärmepreis.de und die Wärme müssen wir mit AE schreiben?
Genau, Wärmepreise.info und Wärme müssen Sie mit AE schreiben, das ist korrekt.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir doch mal in Medias Res. Welche Umbaumaßnahmen sind damit verbunden, wenn ich jetzt sehe, ich könnte angeschlossen werden und entscheide mich für Fernwärme? Wer möchte? Frau Renner?
Ja, kann ich versuchen. Natürlich, das zentrale Stück ist einmal, muss das Fernwärme Vor- und Rücklauf, das ist so ähnlich wie bei der Heizung, auch erstmal ins Haus kriegen. Also wie teuer muss ich für den Anbieter halt zahlen, dass er mir das ins Haus legt. Dann brauche ich eine sogenannte Übergabestation, ist meistens relativ klein. Und dahinter ist natürlich entscheidend, was habe ich da im Haus? Habe ich Nachtspeicherheizungen? Da muss ich natürlich auch noch eine Verteilung und Heizkörper reinbauen. Ansonsten reicht vielleicht ein hydraulischer Abgleich. Muss man auch sehen, bei Gasetagenheizungen kommen da natürlich auch noch Steigeleitungen zu. Und natürlich die spannende Frage, wie können wir da möglichst preisgünstig durchs Haus gehen halt?
Herr Webring, wie viel Umbau meinen Sie ist notwendig? Wenn ich eine Gasetagenheizung in einem Mehrfamilienhaus hatte und bin jetzt zentral angeschlossen?
Genau, also zunächst erstmal müssen Sie erstmal den Fernwärmezugang legen zum Haus selbst. Das sind in der Regel, wenn man jetzt so eine Kostengröße annimmt, dann sind das meist Netzanschlusskosten, die der Kunde oder die Kundin tragen muss. Das sind beispielsweise 25.000 Euro in einer Größenordnung, die aber teilweise auch bezuschusst wird. Und dann gibt es noch einen Rabatt meistens, wenn man sich in einem Rahmen eines Sprinterbonus
zum Beispiel. Von welcher Hausgröße reden wir?
Meistens sind es Mehrfamilienhäuser, beispielsweise mit 10 Parteien, mit 12 Parteien, mit 8 Parteien. Das ist so ein klassisches Anwendungsfeld für Fernwärme. Das heißt, Sie müssen damit rechnen, einen Netzanschluss zu bezahlen in einer Größenordnung von 25.000 Euro, abzüglich möglicher Rabatte, die der Fernwärmebetreiber bietet, beispielsweise 10.000 Euro in Hannover. Darüber hinaus eine Anschluss für die zentrale Station, die Wärmeübergabestation, die meist im Keller gebaut wird. Das ist in einer Größenordnung von 8.000 Euro, die ebenfalls bezuschusst wird vom Staat, in dem Fall in einer Größenordnung von eben 30% mindestens. Und anschließend, und das ist das, worauf Sie hinaus wollen, was ist, wenn es jetzt noch zusätzlich Gaszentralheizung gibt? Dann haben Sie zusätzliche Baumaßnahmen innerhalb des Gebäudes. Dort gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie müssen in jede Wohnung zwei Rohre verlegen, also einen Vor- und einen Rücklauf. Meistens nutzt man dort die Schächte, die auch, wo die Gasleitungen schon durchlaufen. Und in diesen beiden Schächten müssten dann dementsprechend zwei Wasserrohre verlegt werden. Und das ist die eine Variante. Es gibt auch noch eine Variante, wo Sie vier Rohre durch die Schächte verlegen. In dem Fall sparen Sie sich die Warmwasseraufbereitung in den einzelnen Etagen. Aber man muss damit rechnen, in einer Größenordnung von in etwa 5.000 Euro pro Wohneinheit, die on top hinzukommt, sofern es sich um Gasetagenheizung handelt, anstelle von einer Gaszentralheizung im Keller.
Ganz kurz, Frau Renner hat die Stirn gerunzelt, als sie mit den 25.000 Euro kam.
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und hängt auch von vielen Rahmenbedingungen ab. Also das ist natürlich einmal Preispolitik von den Fernwärmebetreibern und aber eben auch von örtlichen Gegebenheiten halt, die das manchmal teurer oder billiger machen. Mhm. Also da muss man immer fragen.
Christina Wallraff und Rainer Wild, was sagen Sie zu diesen Preisvorstellungen? Kann das sinnvoll sein dann?
Also man muss ja sehen, bei einem Mehrfamilienhaus sind die Kosten ja dann letztendlich auf alle Parteien zu verteilen. Das ist vergleichsweise dann ja nicht ganz so hoch. Im Bereich von ein- und zwei Familienhäusern haben wir natürlich nochmal ganz andere Kostenbelastungen, weil da der Anschlusskostenbeitrag in der Regel dann doch ja für den Einzelnen deutlich höher ausfällt. Beispiel in unserem Projekt, was wir im Eichkampf errichten wollen, werden wir einen Anschlusskostenbeitrag von 13.000 Euro für die Wärmepumpe, die dort eingebaut werden soll, tatsächlich verlangen müssen. Und das ist dann für den einzelnen Haushalt natürlich eine ganze Menge. Aber wenn man jetzt für ein Familienhaus sieht, dass auch eine neue Gasetagenheizung oder eine Gasheizung für ein Familienhaus ungefähr 12.000 Euro kosten wird, ist es wieder nicht ganz so dramatisch. Dafür hat man eben dann langfristig deutlich niedrigere Wärmepreise. Also man muss tatsächlich zu Anfang mit Investitionen rechnen. Bei einem neuen Wärmenetz werden die ja von der Genossenschaft oder von dem Wärmeversorger getragen. Aber das stellt sich natürlich dann im Wärmepreis dar. Und das ist ein bisschen das Problem, dass wir bei der ganzen Transformation tatsächlich Wärmepreise haben, die häufig über den bisherigen Wärmepreisen für die fossilen Träger Gas und Öl liegen. Das macht es so schwer, diese Wärmewende auch umzusetzen.
Da kommen wir gleich auf die Preise. Bei Ihnen wäre ja auch der Fall, dass die Genossenschaft da die Preise letztendlich festlegt, richtig?
Ja, das ist richtig. Und wir sind ja als Genossenschaft nicht renditeorientiert. Mhm. Wir müssen natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Wir gehen von einer Amortisationszeit der Anlagen von 30 Jahren aus. Diese Erdsonden, die wir errichten wollen, haben den Vorteil gegenüber Luft-Luftwärmepumpen oder Luft-Wasser-Wärmepumpen, dass die Lebensdauer deutlich länger ist, sodass wir hoffen, dass wir da nachhaltiger sind. Aber es ist richtig, wir haben auch bei uns Wärmepreise, die über den heutigen Gas- und Ölpreisen liegen.
Christina Wallraff, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, also die laufenden Kosten, die Preisgestaltung, die Arbeitspreise, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Haben die Verbraucherzentralen grundsätzlich eine Meinung zu den Kosten, die für die reine Installation entstehen?
Ja, also auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass es von jedem Energieversorger oder je nachdem, wo man wohnt und welchen Fernwärmeanbieter man da zur Verfügung hat, dass die Anschlusskosten auch sehr stark schwanken von wenigen 1.000 Euro bis ich rede jetzt vom Einfamilienhaus eher bis über 10.000 Euro. Es kann ja auch damit zusammenhängen, wie weit liegt mein Grundstück jetzt vom Hauptnetz entfernt. Also wie lang muss diese Hausanschlussleitung denn im Endeffekt sein, um mich erstmal an das Netz anzuschließen. Und von daher würde ich jedem Verbraucher oder jeder Verbraucherin, die mit dem Gedanken spielt, sich ans Fernwärmenetz anschließen zu lassen, erstmal sagen, sie soll sich vor Ort erkundigen, wie hoch die Anschlusskosten sind, und dann hat man eine ganz gute Entscheidungsgrundlage.
Mhm. Fernwärme hat ja noch einen höheren Sinn. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. In Skandinavien zum Beispiel, in Esbjerg in Dänemark, da ersetzt jetzt eine Meerwasserwärmepumpe ein Kohlekraftwerk und versorgt 100.000 Haushalte mit erneuerbaren Energien. Und der Plan ist ja auch in Deutschland, dass die Fernwärme mittel- und langfristig tatsächlich aus erneuerbaren Energien stammen soll. Aber Fernwärmenutzer leiden in letzter Zeit unter stark gestiegenen Preisen. Nicht alle, aber doch eine ganze Menge, so dass es viele Klagen gibt. Fehlende Transparenz. Milan Prossig hat einen Betroffenen gesprochen und bei Experten dazu nachgefragt.
Mitte Mai meldet sich Ali Assel beim Deutschlandfunk. Da waren bei vielen die Jahresabrechnung ihres Energieversorgers für 2024 schon gekommen. Auch zum Fernwärmebezieher Ali Assel und seiner Familie nach Düsseldorf-Garath. Einschließlich einer fetten Nachzahlungsaufforderung.
Wir wohnen seit 30 Jahren in dieser Ecke. Wir haben nur vielleicht 50 Euro, 60 Euro Nachzahlung bekommen. Dann haben wir dann die Abschläge angepasst, haben wir ein bisschen erhöht, ne? Und dann war alles wieder gut. Aber seit 3 Jahren jedes Jahr verdreifacht. 168 Euro, 600 Euro, jetzt 1.800 Euro auf einmal.
Die Fernwärme spielt in der Wärmewende eine wichtige Rolle. Denn obwohl noch immer etwa 2/3 der Fernwärme aus fossilen Energieträgern erzeugt wird, ist sie deutlich energieeffizienter als der Gasboiler im Keller. Und erst recht, wenn sie aus dem angewärmten Kühlwasser von Industrieanlagen oder Rechenzentren kommt. Rico Dolinski von der Verbraucherzentrale erkennt all diese Vorzüge der Fernwärme an, wenn sie denn für die, die sie nutzen, besser reguliert wäre. Denn die jüngsten Preissprünge kann er sich nicht erklären.
Weil das Problem bei der Fernwärme ist, dass es viele Anbieter gibt, die da gar nicht so richtig transparent sind, wo diese Preise herkommen. Es gibt zwar Preisanpassungsklauseln und es gibt auch die gesetzliche Anforderung, dass solche Preisanpassungsklauseln veröffentlicht werden. Aber das heißt eben nicht, dass die wirklich überall zu finden sind. Und selbst wenn sie dann zu finden sind, kann es sehr schwierig sein, diese nachzuvollziehen, weil es immer oder oft zumindest ein sehr komplexes Rechenstück ist.
Nachgefragt bei den Stadtwerken Düsseldorf. Von ihnen beziehen Ali Assel und seine Familie ihre Fernwärme. Diese antworten per E-Mail.
In den Jahren 2022 und 2023 hatten sich im Zuge der vertraglich vereinbarten jährlichen Preisanpassung die Arbeitspreise für die Fernwärmeversorgung deutlich erhöht. Diese Erhöhung ging mit dem sehr starken Anstieg des Erdgaspreises zusammen, entstanden unter anderem durch die drastische Verknappung der russischen Erdgaslieferungen nach Deutschland und in die EU.
Tenor: Da fast die Hälfte der Fernwärme in Deutschland mit Erdgas produziert wird, ist sie eben nicht immun gegen Preisschwankungen am Gasmarkt. Für VerbraucherInnen gibt es trotzdem einen entscheidenden Unterschied. Wer mit Gas heizt, kann den Anbieter wechseln. Wer Fernwärme bezieht, kann das nicht. Es gibt nur den einen Versorger. Den Kunden bleibt nur, sich zu informieren und gegebenenfalls den monatlichen Abschlag zu kürzen oder zu klagen, wenn man denn sicher ist, dass man im Recht ist. Doch überhaupt an Informationen zu kommen, ist für die meisten FernwärmebezieherInnen schon mit erheblichem Aufwand verbunden. Rico Dolinski von der Verbraucherzentrale.
Wir haben ja Fernwärme vielfach im städtischen Bereich und dort auch für Mehrfamilienhäuser. Und diese werden meist von Mietern bewohnt, die aber nicht gleichzeitig Vertragspartner der Fernwärmeversorger sind. Da ist es etwas schwieriger, weil die eben sich an ihren Vermieter wenden müssen.
Dabei verpflichtet das Gesetz die Anbieter zu mehr Transparenz, meint Rico Dolinski. Aber der Staat kontrolliert nicht ausreichend, ob die Anforderung erfüllt wird. Ali Assel hat jetzt mit den Stadtwerken Düsseldorf eine Ratenzahlung für die 1.800 Euro Nachzahlung aus 2024 vereinbart. 6 Raten, à 300 Euro. Macht zusammen mit dem regulären Abschlag pro Monat 550 Euro Fernwärmekosten. Für 84 Quadratmeter. 6 Monate lang.
Eine fette Nachzahlung hat dieser Betroffene hier erhalten. Und die Begründung war, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine waren die Gaspreise explodiert. Und all das spiegelt sich in der Rechnung wider. So geht es vielen Fernwärmekunden. Fernwärme wird angeboten von Stadtwerken, von privaten Versorgern. Das können sehr unterschiedliche sein, je nach Stadtgebiet. Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale. Die Gaspreise sind ja tatsächlich explodiert aufgrund des russischen Angriffskrieges. Das heißt, hatten die Preise ihre Berechtigung?
Ja, also es ist in der Tat ja so, dass sich Fernwärmepreise in der Regel so verändern, wie es in der Preisänderungsformel festgeschrieben ist, die einem Fernwärmevertrag zugrunde liegt. Viele Energieversorger oder Fernwärmeanbieter nutzen eben auch oder orientieren sich eben auch an den Gaspreisen. Es ist ja auch oft so, dass ein Kraftwerk mit Gas geheizt wird. Und dementsprechend haben sie auch häufig Gaspreisindizes, so nennt sich das dann, in diesen Fernwärmepreisänderungsformeln drinnen. Und teilweise haben wir es bei der Fernwärme so erlebt, dass nicht gleichzeitig mit dem ansteigenden Gaspreisen der Energiekrise eben die Fernwärmepreise gestiegen sind, sondern teilweise erst mit 1-2 Jahren Zeitversatz, eben je nachdem, wie diese Preisänderungsformel ausgestaltet war. Und ja, dementsprechend haben wir auch relativ viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die von der Gaspreiskrise betroffen waren, weil eben auch ihre Fernwärmepreise gestiegen sind. Und ob das so erlaubt ist oder nicht, da muss man sich immer ganz genau dann diese Preisänderungsformel anschauen. Ja, weil mehrere Energieversorger haben dann leider auch Preisindizes verwendet, die sich an diese kurzfristigen Börsenpreisen orientieren. Aber im Endeffekt kaufen sie ja gar nicht so kurzfristig an der Börse ein, sondern vielleicht eher langfristig über mehrere Verträge. Und deshalb kann es auch sein, dass die ein oder andere Preisänderungsformel da gar nicht so zulässig ist. Aber in anderen Fällen kann es auch einfach sein, dass man es so hinnehmen muss und jetzt halt auch sich hoffentlich wieder auf ein bisschen niedrigere Preise da einstellen kann.
Der Herr Webring von NRCT hat bestimmt gleich was dazu zu sagen, aber geben Sie mal einen Hinweis. Also zum Beispiel, wenn in der Preisänderungsklausel sowas steht wie Börsenpreisindex, EGIX, das ist schon mal ein Hinweis, dass das vielleicht anfechtbar ist vor Gericht.
Ja, vielleicht, genau. Und dann hängt es vielleicht auch noch davon ab, wie hoch dann jetzt dieser Anteil ist, also ob dieser Gaspreisindex jetzt vielleicht nur zu 5% eingegangen ist oder so oder wesentlich eingegangen ist. Aber auch da muss man dann halt ein Verfahren führen. Und der Bundesverband der Verbraucherzentralen, der VZBV, führt ja im Moment auch noch zwei laufende Verfahren gegen zwei größere Energieversorger.
Muss man sich ihnen dann anschließen? Muss man widersprochen haben? Oder wie funktioniert das, wenn man in den Genuss einer Richtigstellung kommen möchte?
Also genau, bei diesen zwei Verfahren, das sind Musterfeststellungsklagen, da kann man sich einfach anschließen. Also da ist auch noch das Klageregister, so heißt das, ist auch noch offen. Aber man muss dann natürlich auch Kunde genau bei diesem Energieversorger sein. Und wenn man jetzt nicht Kunde bei diesen zwei Fernwärmeunternehmen ist, dann kann man nur noch selbst versuchen.
Welche sind das?
Das ist einmal E.ON und dann Hansewerk Natur.
Mhm. Wo wir auch nochmal lernen, es sind nicht immer nur öffentliche Stadtwerke, sondern auch viele private Anbieter. Herr Webring von NRCity, Hannover, ein Stadtwerk, richtig? Genau. Wie kommen bei Ihnen die Preise zustande für die Fernwärme?
Ja, das wurde eben schon sehr gut dargestellt. Also wir haben auch, wie üblich, einen Grundpreis und einen Arbeitspreis. Und beide sind eben mit bestimmten Indizes versehen. Das heißt, sie verändern sich im Laufe der Zeit, je nachdem, wie das generelle Marktgeschehen sich entwickelt. Und beim Arbeitspreis ist es durchaus so, dass wir beispielsweise zu 17% derzeit einen Anteil vom Gaspreis in der Arbeitspreisformel vom Fernwärme dabei haben. Das heißt, wenn der Gaspreis sich erhöht, dann wirken sich dazu zumindest 17% das auch auf den Fernwärmepreis aus. Was kann man da jetzt für Indizes hinterlegen? Da ist zunächst erstmal der Fernwärmebetreiber frei in der Ausübung. Bei uns ist es beispielsweise so, dass wir überwiegend Indizes vom Statistischen Bundesamt verwenden, von DESTATIS. Das hat den Vorteil, erstens, dass sie nicht zu sehr volatil sind und vor allen Dingen sind sie auch frei für jeden transparent einsehbar über das Statistische Bundesamt. Und das sind eben Indizes, die berücksichtigt werden in einer Formel und eben dieser Arbeitspreis entwickelt sich dementsprechend weiter fort.
Dann sagen Sie doch mal ganz kurz, wie teuer ist es bei Ihnen? Grundpreis, Arbeitspreis und ich habe gehört, es kann auch noch einen dritten Preis geben, den Messpreis.
Also es gibt in der Regel, setzt sich das Ganze zusammen aus einem Grundpreis, manchmal wird er auch Leistungspreis genannt und Arbeitspreis. Arbeitspreis ist derjenige, der abhängig ist von Ihrem Verbrauch. Also wenn Sie mehr verbrauchen, dann steigt im Prinzip durch den Arbeitspreis auch der Beitrag, den Sie dafür bezahlen müssen. Der Leistungspreis wiederum ist eigentlich über ein Jahr hinweg fixiert. So, und was spielt da eine Rolle? Also beim Arbeitspreis der NRCity zahlen Sie aktuell 11 Cent pro Kilowattstunde brutto, also einschließlich schon der Steuern.
Wie teuer war es vor zwei Jahren ungefähr, also als die Preise so hoch waren, die Gaspreise so hoch waren?
Ja, es ist in der Tat so, dass wir auch unter 10 Cent damals waren. Es ist auch so, dass bei uns im Rahmen...
Weil Sie gut langfristig eingekauft hatten oder weil Sie einen hohen Anteil erneuerbarer Energien hatten oder warum?
Genau, es war erstens so, also wichtig ist, dass grundsätzlich vor der Krise in der Ukraine die Preise deutlich niedriger waren und dementsprechend auch die Kundinnen und Kunden davon profitiert haben, dass sie weniger bezahlen mussten für die Fernwärme. Im Zuge des Angriffskriegs durch Russland sind die Gaspreise stark angestiegen. Auch richtig wurde wiedergegeben, dass es dann dementsprechend im Fernwärmepreis nicht direkt sichtbar war, sondern erst mit einem Jahr Verzug. Und was wir als Enercity gemacht haben, ist, diesen ganz hohen Preisanstieg, der eigentlich laut Formel gerechtfertigt war, den haben wir rabattiert. Also wir haben während der Krise einen spürbaren Rabatt gegeben, weil wir gesagt haben, Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen nicht mehr zahlen für die Fernwärme als für Gas. Das heißt, der Anstieg, also wenn Sie sagen jetzt vor 2 Jahren, das war genau die Phase, in der wir diesen Rabatt auch gewährt haben. Und der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den Preisanstieg für Verbraucherinnen und Verbraucher, zumindest in Hannover, sehr stark reduzieren konnten.
Rainer Wild, Sie sind ja nicht nur Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp, Sie waren in Ihrem vorherigen Leben Vorsitzender des Berliner Mietervereins. Wenn dann plötzlich von Preisen von 42 Cent oder so die Rede gewesen ist für die Kilowattstunde, wie kommt denn sowas zustande? Gibt es bei Fernwärme keine Preisaufsicht, eine Schlichtungsstelle?
Also das Grundproblem ist tatsächlich, dass wir eine eher intransparente Preisgestaltung haben, auch wenn der Kollege jetzt von Innercity sagt, das kann man alles nachlesen. Aber unsere Erfahrung ist, dass die Gebäudeeigentümer, die ja in der Regel diese Verträge schließen, es sind ja nicht die Einzelhauseigentümer, sondern also Einfamilienhauseigentümer, sondern in der Regel ja Mehrfamilienhäuser. Und unser Mietrecht erlaubt ja die Umlage dieser Kosten, sodass der Großteil der Vermieter auch kaum interessiert ist an einer transparenten Preisgestaltung bei Fernwärme. Das kommt den Fernwärmelieferanten natürlich zu Pass, weil die Kosten ja letztendlich dann die Mieter tragen. Diese grundsätzliche Problematik führt bei uns zu einer Forderung, die wir jetzt auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, genauer gesagt der Änderung der AVB Fernwärme, verlangen, dass wir tatsächlich eine Preisaufsicht bekommen. Verschiedene Bundesländer haben ja Preisgesetze, zum Beispiel auch für die Müllentsorgung und ähnliches. Und eine solche Preisaufsicht meines Erachtens ist dringend erforderlich. Denn die Kostensteigerung, von denen wir jetzt eben ja gehört haben, die beziehen sich ja in der Regel noch auf diese Krise, die wir jetzt haben, im Hinblick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Aber die ganzen Transformationskosten, die noch kommen werden, die den Grundpreis erheblich erhöhen werden, auch die müssen unseres Erachtens tatsächlich einer Preisaufsicht zugeführt werden, denn da wird es einen weiteren Preisschub geben. Und ich glaube, deswegen ist es sehr ratsam, weil wir ja es hier mit einer Monopolsituation zu tun haben, auch eine entsprechende Preisaufsicht zu bekommen. Denn diese Indizes, von denen jetzt gesprochen wird, sind sehr vielfältig und nur wenige Gebäudeeigentümer gehen den Gang zum den Kartellbehörden, um diese Preise überprüfen zu lassen. Und Mieter und Mieterinnen haben überhaupt keinen Anspruch darauf. Und auch die gesetzliche Regelung zur Wirtschaftlichkeit von Betriebskosten greift an dieser Stelle überhaupt nicht. Das heißt, die Endverbraucher, Mieterinnen und Mieter bei Fernwärme sind in der Regel leider dieser Kostenexplosion tatsächlich ziemlich ausgeliefert und es gibt nur wenige Fälle, in denen tatsächlich aus rechtlichen Gründen die Indizes, die verwendet werden, für unwirksam erklärt werden. Das ist ein Problem und deswegen brauchen wir da aus unserer Sicht eine wirksame Preisaufsicht.
Also Forderungen an die Politik. Gehen wir jetzt mal nochmal zum Praktischen über. Stefan Gehrig sammelt Hörerfragen zusammen mit dem Hörertelefon-Team. Bitte.
Wir haben mehrere Fragen dazu, wie hoch denn Investitionskosten sind. Ich nehme mal Harald Kröger raus, aus Böhl-Egelheim hat er uns geschrieben. Wir können jetzt nicht alle Details nennen, aber es geht darum, wie geht das, wenn ich privat mit Nachbarn gemeinsam zum Beispiel einen Anschluss machen will? Welche Investitionen ist das, wenn ich 4 Häuser anschließe oder zum Beispiel 10 in der ganzen Straße?
Frau Renner.
Ja, ich versuch's mal. Das ist natürlich eine spannende Frage eigentlich für ein Energiekonzept, also für auch mal Energieberater anzusprechen zu dem Thema und auch natürlich erstmal mit den Nachbarn zu reden, logisch. Aber manchmal gibt es da ja ganz gute Communities. Das ist tatsächlich sehr individuell zu beantworten, ist ganz klar. Auch gilt das Gleiche für Fernwärmeversorger, muss das einfach durchkalkulieren. Wie sind die Rahmenbedingungen? Und das ist ja auch so ein Stück weit unsere Aufgabe, tatsächlich zu gucken, was ist günstiger, die Heizung, also der Wärmeerzeuger pro Haus oder welche.
Was ist denn günstiger bei Fernwärme?
Das kann man nicht einfach beantworten. Das ist tatsächlich, ich war letzte Woche auch auf der großen kommunalen Wärmewende-Konferenz, da wurde das auch nochmal diskutiert, dass das sehr abhängig ist von Rahmenbedingungen und auch zum Beispiel, sobald ich über eine öffentliche Straße drüber möchte, um einfach auch eine größere Skalierung, weil meistens ist so wie überall, ne, dann kriege ich Rabatt, das ist ja auch der Vorteil von der Fernwärme, dass man sozusagen sich gemeinschaftlich halt die Wärmeversorgung teilt und dann auch die Vorstellung hat, dann kriegt man es ein bisschen günstiger, als wenn jetzt jeder in eine einzelne Heizung investiert. Aber das muss man tatsächlich durchrechnen. Die DENA sagt, da ist Sinn. Deutsche Energieagentur, da, ja. Die hat mal eine Studie gemacht, die sagt, na, bis zu 30%, aber ich will sagen, auch aus meiner Beratungspraxis, das muss man tatsächlich ansehen, auch wie gut sind die Häuser gedämmt, wie sind die Rahmenbedingungen, aber das lohnt sich natürlich schon, mal darüber nachzudenken. Wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen, das ist jetzt so juristisch anders geregelt worden, ein sogenanntes Gebäudenetz und ein Wärmenetz. Tatsächlich wird in juristischen Bereichen gar nicht mehr unterschieden zwischen Nah- und Fernwärme, sondern man redet von einem Gebäudenetz bis zu 16 Gebäude oder wenn unter 100 Wohneinheiten. Also wenn ich zwei Gebäude habe mit jeweils 50 oder sagen wir mal 51 und 50 Wohneinheiten, dann wäre das schon ein Wärmenetz. Und anderes ist ein Gebäudenetz. Das Gebäudenetz wird klassisch auch, was man kennt aus den Einzelmaßnahmen für eine Sanierung eines Gebäudes. Gibt es da auch ganz wichtig eben, gibt es auch Fördermittel für so einen Anschluss an ein Netz, egal ob es ein kleines oder großes ist.
Und es gibt auch Fördermittel, wenn man sich einen Energieberater holt. Das soll man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, und noch der Zusatz, ganz wichtig, weil wie diese Aufteilung gibt, dieses Konzept auch zum Teil ist förderfähig. Also gerade wenn wir so in größere Einheiten gehen, die eben mehr als 16 Gebäude oder mehr als 100 Wohneinheiten gibt, da gibt es also einen Zuschuss für Machbarkeitsstudien vom BIW.
BIW?
Das ist ein anderes Förderprogramm, Bundesförderung für Energie. Jetzt habe ich, genau, das habe ich nicht mit.
Bundesförderung energieeffiziente Wärmenetze.
Danke, genau. Also genau, der Herr Wild kann da vielleicht auch noch ein bisschen was zu ergänzen. Der steckt da gerade drin in der Materie.
Mögen Sie ganz kurz ergänzen, Herr Wild, wir haben auch noch eine Hörerin, die soll gleich zu Wort kommen. Aber sagen Sie ganz kurz noch.
Ja, also man muss schauen, es gibt verschiedene Fördertöpfe. Die BEW-Förderung soll auch nach der neuen Bundesregierung fortgesetzt werden. Da sollen Netze tatsächlich gefördert werden mit ungefähr 40% der Investitionskosten. Und im Rahmen dieser verschiedenen Leistungsphasen können tatsächlich auch Machbarkeitsstudien finanziert werden. Aber regional gibt es durchaus unterschiedliche Förderungen. Wir haben hier in Berlin Glück, dass wir eine EU-Förderung haben, die durch das Land Berlin aufgestockt wird und die ist sogar noch finanziell interessanter als die BEW-Förderung. Also für jeden, der solche Anschlüsse an Wärmenetze oder der Wärmenetze aufbaut, muss erstmal auf Landesebene geguckt werden, ob es noch bessere Förderungsmöglichkeiten als die BEW-Förderung gibt.
Okay, vielen Dank. Frau Lobenberg haben wir jetzt in der Leitung. Ich wünsche einen guten Tag und darf ich Ihnen das Wort geben?
Ja, vielen Dank. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung jetzt mit meiner Fragestellung, nämlich zur baulichen Situation. Es ist so, dass wir gemeinsam ein Mehrfamilienhaus in Berlin jetzt in die Fernwärme bringen wollen. Klassisch 1910 Bauweise, 10 Parteien. Wir haben uns beraten lassen, auch vom Anbieter, und der hat bei uns vom Grundsatz her abgewunken, weil er sagt, bei Ihnen gibt es gar keinen Platz, den Anschluss reinzubringen und eine Übergabestation zu platzieren. Denn unser Haus wurde 2003 grundsaniert und man hat Dächer ausgebaut und Souterrainbereiche ausgebaut und erweitert. Diese Problematik sehe ich so ungefähr bei jedem dritten Haus in meiner Straße. Souterrain ist ja wirklich seit den 1990er Jahren massiv ausgebaut worden auch. Was findet man da für eine Lösung? Die Rohre liegen in der Straße und man sagt uns, wir können keine Fernwärme bekommen.
Herr Webring von EnerCity, Sie können keine Einzelfallberatung machen und schon gar nicht für Berlin. Aber trotzdem wollen wir Sie mal als Energieversorger fragen, welche baulichen Voraussetzungen braucht es?
Ja, also grundsätzlich bräuchte es für, das Entscheidende ist eben die Übergabestation, die Wärmeübergabestation, die im Gebäude eben installiert werden muss.
Wie viel Platz nimmt die ein und wo muss die liegen?
Genau. In der Regel liegt sie im Keller und dort, wo ursprünglich mal die Gastherme sich befunden hat, also eine Gaszentrale halt zum Beispiel, also da kann man sie 1:1 ersetzen, weil der Platzbedarf in der Regel geringer ist als das, was ursprünglich die Gastherme dort eben an Platz benötigt hat. Zumal braucht man meistens auch nicht zum Beispiel einen Wasserpufferspeicher, also einen Wärmespeicher, den kann man dadurch auch ersetzen, sodass eigentlich die Platzverhältnisse geringer sind als das, was ursprünglich vielleicht im Keller anfindbar sein. Das ganz explizite Problem jetzt in Berlin, das kann ich durchaus nachvollziehen. Diese Sonderfälle kann es geben, wobei ich da jetzt eben aufgrund der fehlenden Kenntnis vor Ort eben nichts Genaueres sagen kann. In den allermeisten Fällen ist es aber so, und das stellen wir hier auch in Hannover fest, dass ein 1:1 Ersatz von da, wo ursprünglich mal die Gasinstallationen sich befunden haben, jetzt die Übergabestation Platz finden kann.
Aber liegt es vielleicht daran, dass man gar nicht bis zu dem Gaskeller kommt mit den Rohren? Weil da eine Souterrain-Wohnung ausgebaut worden ist?
Ja, gerne, Herr Wild, sonst.
Ja, ich vermute, dass hier Gasetagenheizungen vorher waren und deswegen letztendlich keine Gaszentralheizung, die ersetzt werden könnte, vorhanden war und deswegen der Platz gar nicht mehr da war, wo sozusagen der Gaskessel ausgetauscht werden könnte. Ist meine Vermutung jetzt.
Frau Lumberg, ist das so?
Ja, ist genau so.
Mhm. Das heißt, Frau Renner hat noch eine Idee, nein?
Naja, jetzt bei solchen schwierigen Fällen muss man natürlich anfangen, um die Ecke zu denken. Also wie das, ob man nochmal schaut, wie sieht denn die ganze Situation aus, über Innenhöfe irgendwie zu erschließen, wenn denn die Nachbarn ähnliche Probleme haben und auch vielleicht ein Interesse an die Fernwärme ranzugehen. Weil das kann tatsächlich sein, ne? Wenn ich die Straße und die ganze Front ist halt eben Souterrain-Wohnung, wo soll ich da mit den Leitungen durch, gerade weil wir da ja wahrscheinlich auch niedrige Raumhöhen, wo ich nicht jetzt einfach nochmal eine abgehängte Decke einziehen kann. Aber tatsächlich, wenn man vielleicht noch mit ein paar mehr Leuten redet und überlegt, was wo da noch ein bisschen Platz ist, manchmal findet sich dann doch noch eine Lösung.
Frau Lobenberg, ganz vielen Dank. Wir haben noch mehr Hörerfragen, von daher bitte ich um Entschuldigung und wir können den Einzelfall jetzt auch nicht lösen. Ich denke, eine Energieberatung wäre wahrscheinlich eine gute Lösung, um nochmal nach Lösungen zu suchen.
Ja, auch mit Fachhandwerkern, die einfach nochmal wissen, wie viel Platz brauche ich und wie teuer wird das dann auch.
Sie haben uns aber eine wichtige Anregung gegeben. Was machen denn Häuser, Mehrfamilienhäuser mit Gasetagenheizungen ausgestattet, die auch zu einem unterschiedliche Eigentümer und Gasetagenheizungen, die zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt kaputt gehen? Herr Webring, wie kann man da umstellen? Das geht doch eigentlich gar nicht auf Fernwärme.
Ja, das ist ein sehr prominentes Beispiel, was sehr häufig anzutreffen ist bei uns. Also allein zum Beispiel in Hannover sind 65% aller Mehrfamilienhäuser, die an die Fernwärme angeschlossen werden sollen zukünftig, sind eben Gasetagenheizung. Und da ist der klassische Fall, eine von 10 Gasthermen geht kaputt. Und was macht man jetzt genau in dem Fall? An der Stelle ist es eine Möglichkeit, und das haben wir jetzt als Modell etabliert bei uns, dass wir eben nicht wollen, dass der Verbraucher, die Verbraucherin sich eine neue Gastherme einbaut und damit quasi wieder 20 Jahre lang diese Gastherme betreiben möchte. Und dann ist es sozusagen ein Teufelskreis und man findet nie den Zeitpunkt, wo alle 10 Gasheizungen gleichzeitig ausgetauscht sind. Was wir dort machen und anbieten, ist eine sogenannte Pop-up-Heizung. Das heißt, an der Stelle sagen wir, liebe Kundin, lieber Kunde, du brauchst dir keine neue Gastherme zu kaufen, sondern wir als Enercity bauen dir eine temporäre Ersatzgastherme ein dafür. Das kann ein gebrauchtes Modell sein, das kann auch ein neues Modell sein. In jedem Fall muss die Verbraucherin, der Verbraucher nicht die Gastherme kaufen, sondern mietet sie einfach zu einem monatlichen Preis von in etwa 75 Euro. Das heißt, das sind sozusagen zusätzliche Kosten, die dann on top auf den ganz normalen Gastarif kommen. Allerdings erspart sich die Person dann in dem Fall das Einbauen einer neuen Gastherme.
Okay, wie teuer? Geben Sie Preisbeispiele?
75 Euro pro Monat nehmen wir in etwa für den Einbau, inklusive Wartung und Instandhaltung. Das heißt, eigentlich hat die Person, die sich dann eben eine Pop-up-Heizung eingebaut bekommt, keinerlei Aufwand mehr, sondern kann so lange auf den Fernwärmeanschluss warten, bis eben die Fernwärme kommt in das Gebäude und hat dementsprechend auch keine Sorgen und Nöten mehr.
Frau Wallraff, kennen Sie solche Fälle bei der Verbraucherzentrale oder Frau Renner?
Ja, also in der Energieberatung kommt sowas natürlich öfter auch vor, dass Gasetagenheizungen verbaut sind und dass man da irgendwie nach Lösungen suchen muss. Ich habe jetzt allerdings nicht im Kopf, was, also das finde ich eigentlich erstmal einen guten Gedanken, dass man dann sagt, man macht da so eine Art Leasingvertrag oder sagt, man macht so Pop-up-Heizungen, die man erstmal mieten kann. Ob jetzt 75 Euro, ich denke mal so für eine größere Wohnung kein Ding, aber wenn es jetzt vielleicht ein Ein-Personen-Haushalt ist, ist es ja vielleicht schon gar nicht so wenig, was man dann an Fixkosten erstmal zu tragen hat. Aber da fehlt mir ehrlich gesagt der Preisvergleich.
Frau Renner? Naja, ich würde natürlich empfehlen, sich einfach mal ein Angebot für eine neue Gasetagenheizung zu machen und das mit dem, falls dort auch ein in der Fernwärmeversorger ist, die oder auch andere, das ist eigentlich für mich so, geht das in Richtung Contracting, Anbieter und sich das einfach anzuschauen. Also das, wir sind ja so auch ein bisschen die Beratungskompetenz bei den einzelnen Leuten, um auch das wirklich mal aufzudröseln und eben auch zu gucken, oh, da ist jetzt zum Beispiel auch die Wartung und Instandhaltung drin, das heißt nur eine neue Investitionen in die Gastherme, das wäre halt zu kurz gedacht, um halt wirklich zu vergleichen, was ist für mich jetzt die bessere Chance. Also man kann nur immer wieder sagen, dass man für ein Mehrfamilienhaus einen Plan haben sollte, wo es hingeht, weil dann hat man immer noch Zeit, auch zu überlegen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es jetzt auch mit neuen Geschäftsmodellen, die einem da auch die Arbeit eventuell vereinfachen, um da auf sich zu fahren.
Also bei allen neuen Wärmenetzen muss ebenfalls mit solchen Übergangslösungen gearbeitet werden. Auch wir geben Leuten, bei denen jetzt die Heizung kaputt ist, wo wir aber mit dem Netz noch nicht fertig, natürlich die Möglichkeit, übergangsweise eine alte Heizung. Und der Kollege von Enercity hat ja darauf hingewiesen, in wie vielen Fällen eine solche Situation im Moment vorgefunden wird. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie mit einer zentralen Lösung zukünftig umgegangen werden soll. Und was passiert, wenn man tatsächlich jetzt die erste kaputte Gasetagenheizung hat und ab 1.7.26 in den Großstädten über 100.000 Einwohner aufgrund des Wärmeplanungsgesetzes die Fristen des Gebäudeenergiegesetzes zu laufen beginnen. Da gibt es Übergangsfristen. Also geht die erste Gasetagenheizung kaputt, dann kann hier nochmal wieder eine Gasetagenheizung mit einer Übergangsfrist von 5 Jahren eingebaut werden. Auch eine Ersatzheizung, also eine gebrauchte. Das ist also denkbar. Allerdings muss in dieser Frist von den 5 Jahren der Gebäudeeigentümer entscheiden, ob er tatsächlich jetzt auf eine zentrale Situation umstellt oder nicht. Tut er das, dann besteht noch einmal eine Übergangsfrist von 8 Jahren insgesamt, die dann auch noch mal ermöglicht, das Gebäude zentral zu versorgen. In der Zwischenzeit muss aber natürlich dann auch sichergestellt werden, dass die einzeln kaputtgehenden Gasheizungen übergangsweise ausgestattet werden. Und das haben wir ja gerade gehört, macht Enercity mit diesem Preis von 75 Euro monatlich, um eine solche Übergangslösung zu finanzieren. Also ich glaube, das ist an der Stelle eine ganz vernünftige Lösung, weil eine zentrale Lösung natürlich interessant ist. Wir haben einen Fall, von dem ich vielleicht noch kurz berichten darf. Das ist ein Fall aus Nordrhein-Westfalen von der LEG, ein großer Vermieter. Der macht es anders. Der macht praktisch in all den Fällen, in denen Gasetagenheizungen jetzt vorhanden sind, die Umstellung mittels Wärmepumpen, die wie in Südeuropa sozusagen mit den Klimaanlagen direkt an der Hauswand angebracht werden, um die einzelnen Gasetagenheizungen durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Das ist auch eine Lösung, die denkbar ist. Die ist ästhetisch bestimmt nicht die schönste, aber sie kommt jetzt inzwischen auch vor. Sie erspart natürlich das neue Leitungssystem, hat aber natürlich auch auf jeden Fall bauliche Probleme mit sich.
Die Übergangslösung, eine gebrauchte Heizung, gibt es auch für Privathaushalte. Man muss nur dann wirklich suchen. Es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der einem eine gebrauchte Heizung einbaut. Und der Schornsteinfeger muss sie dann ja auch genehmigen. Wir kommen noch mal zu praktischen Fragen. Herr Bayerer aus Karlsruhe ist jetzt am Telefon mit einer Frage nach dem Ausbau. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Andreas Bayerer aus Karlsruhe. Es geht um Folgendes. Wenn wir einen Verbrauchswert gegenüber den Stadtwerken Karlsruhe angeben, was wir getan haben, und planen dann in 5 Jahren das Dachgeschoss auszubauen, also der Verbrauchswert geht dann hoch, reichen dann die Übergabestationen, die Leitungen, die verlegt werden, auch für zukünftige erhöhte Verbrauchswerte aus?
Vielleicht Herr Wehring?
Ja, kann ich gerne dazu sagen.
Herr Wehring, pardon. Ja.
Genau, kein Problem. Also in der Regel ist das tatsächlich der Fall, dass die Übergabestationen leicht überdimensioniert sind. Selbiges gilt auch für die Netzanschlussrohre, die in das Gebäude verlegt werden, sodass ein Ausbau des Dachbodens beispielsweise kein Problem darstellen würde. Es ist sicherlich ein anderer Fall, wenn man, ich sag mal, den Wärmeverbrauch verdoppeln würde, dann ist es sicherlich auch ein Kapazitätsproblem an der Stelle. Aber in Ihrem Fall sehe ich darin kein Problem.
Frau Renner?
Ja, das sollte man gerade, wenn man jetzt noch auf ein paar Jahre Sicht ist, sich mal durchkalkulieren. Gerade beim Dachgeschossausbau wird vielleicht auch das Dach gedämmt. Das heißt, da kommt vielleicht gar nicht so viel Verbrauch hinzu. Dann können wir auch noch die Verteilung optimieren. Wir berechnen die Heizlast. Das ist dann auch ganz wichtiger Wert, den ich dann eben den Stadtwerken auch übermitteln kann. Und dann kann ich im Zweifel auch den Dachgeschossausbau schon mal mit reinrechnen. Und ich kann auch das Netz optimieren, eine niedrige Rücklauftemperatur. Und da freuen sich die allermeisten Stadtwerken auch drüber. Also das ist so eine Win-Win-Geschichte. Und auch da gibt es Fördermittel für. Und das ist sehr zu empfehlen. Also das schließt sich gegenseitig nicht aus. Und man sollte das einfach auch mal durchkalkulieren.
Vielen Dank, Herr Beierer. Da habe ich direkt die umgekehrte Frage, die viele Leute, auch Fernwärmekunden, beklagen. Sie haben eine Übergabestation, mit der ist ein jeweiliger Anschlusswert verbunden. Das Haus wird gedämmt. Dieser Anschlusswert bestimmt auch die Kosten, den Grundpreis, den ich zahle. Christina Wallraff, wie ist das denn, wenn ich diesen Anschlusswert dann verändern möchte? Ich habe ja eine längere Vertragslaufzeit. Wo kann ich da raus, wenn ich plötzlich weniger Heizlast habe, weniger Bedarf habe?
Da hat sich die allgemeine Fernwärmeverordnung, die ja Grundlage fast aller Privatverträge ist, verbessert. Seit ein paar Jahren kann man dann nämlich auch während eines laufenden Vertragsverhältnisses diesen Anschlusswert anpassen. Mhm. Und man kann das, also die Grundlage ist da dieser Paragraph 3 der AVB-Fernwärmeverordnung. Und wenn man sagt, ich möchte die Leistung nur um bis zu 50% reduzieren, dann kann man das auch quasi ohne irgendeines Nachweises einmal im Jahr machen mit einer vierwöchigen Ankündigungsfrist. Und das ist natürlich eine super verbraucherfreundliche Regelung, die da ins Gesetz reingekommen ist. Und wenn man dann diesen Anschlusswert halt eben anpasst, dann führt das in der Regel dann dazu, dass halt auch eben der Grundpreis abgesenkt wird. Meiner Kenntnis nach finden die Fernwärmeversorger das ein bisschen ärgerlich, diese Regelung, oder würden die auch gerne wieder abschaffen. Ich sag mal so, auch wenn jetzt hier kein Nachweis verlangt wird, sollte man aber auf jeden Fall vielleicht mal einen Energieberater hinzuziehen, weil es muss ja trotzdem noch sichergestellt werden, dass ich auch an kalten Tagen mein Haus ausreichend beheizen kann. Aber grundsätzlich, ja, muss ich jetzt nicht warten, bis meine 8 Jahre Restvertragslaufzeit vielleicht beendet sind, sondern ich kann das auch einfach einmal im Jahr machen lassen.
Ein Hinweis, die Heizungen, die wir alle vor vielen Jahren in Kellern eingebaut haben, sind häufig überdimensioniert gewesen. Ich habe gelernt, dass häufig der Heizungsinstallateur bei dem Umstieg auf die Fernwärme dem Fernwärmeversorger mitteilt, wie hoch der Bedarf ist. Und dann ist manchmal so die Tendenz zu sagen, lieber einen höheren Wert, damit die Leute nachher nicht frieren. Wie stelle ich sicher, dass ich dem Fernwärmebetreiber den richtigen Anschlusswert mitteile? Oder Herr Webrink, ist EnerCity, gucken Sie auch nochmal drauf? Passt das?
Wir schauen tatsächlich drauf, aber der Hinweis kommt tatsächlich so, wie Sie sagen, vom Installateur.
Mhm. Also Frau Reimann, es gibt ein Problem dabei natürlich, eben weil die Anschlusswerte ja eben in der Regel etwas überhöht sind. Und das ist ja jetzt gerade in den Fällen, wo wir im vermieteten Gebäudebestand sind, ein Problem, weil vielen Eigentümern dann es dann eben letztendlich egal ist, ob der etwas überhöht ist, und die Mieter müssen dies zahlen. Das Problem ist die Abweichung zwischen den rechnerisch ermittelten Bedarfen und den tatsächlichen Verbräuchen, die die Menschen haben. Und da gibt es eine Differenz, die gerade in den älteren Gebäuden enorm ist. Wenn Sie ein Gebäude vor 1918 errichtet haben und haben eine Raumhöhe von, ich sage jetzt mal, 330, 350 oder so, dann ist das vielfach tatsächlich so hoch bemessen, dass das aber überhaupt nicht mit der Praxis übereinstimmt und damit dann tatsächlich Anschlusswerte gezahlt werden. Die neue Regelung, die eben angesprochen wurde, ist auch für Mieter verbraucherfreundlich und Mieterinnen, weil man mit diesem Hinweis natürlich die Wirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung in Frage stellen kann und dann eine Anregung, das haben wir im Berliner Mieterverein jahrelang gemacht, an den Vermieter weitergeben und sagen, hier, eure Anschlusswerte sind überhöht, macht doch mal was. Und viele Vermieter haben es dankend angenommen und sind dann auf den Wärmeversorger zugegangen, um eine Reduktion des Anschlusswertes zu erhalten.
Wir hatten hier eine E-Mail, wo jemand sich beklagt hat und hat gesagt, wir würden auf die Vermieter schimpfen. Das heißt, den Vermietern fehlen auch manchmal schlicht und ergreifend die richtigen Informationen, um im Interesse der Mieter handeln zu können. Und es ist jetzt nicht so, dass alle Vermieter, dass es allen Vermietern egal wäre, Herr Wild, richtig?
Ja, manches ist ein bisschen egal, weil Sie sagen, die Kosten trägt ja der Mieter. Aber in dem Moment, wo der Mieter auf den Vermieter zugeht, kann der Vermieter ja sagen, okay, ich danke und ich kümmere mich drum. Also alles prima, das hat nichts mit Verteufelung zu tun.
Stefan Gehrig.
Wir haben sehr konkrete Fragen. Wie ist das, Uschi Dietsch hat uns geschrieben, wie ist das, wenn man ein Mehrparteienhaus hat, also alles Eigentümer, und jemand möchte Fernwärme anschließen, kann ich dann trotzdem noch meine Gasheizung weiter betreiben?
Ich versuche mal zu antworten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber wer jetzt vielleicht in die nächste Eigentümerversammlung tatsächlich vielleicht mal reingeht, wird feststellen, dass gerade die Wohnungseigentümergemeinschaften, die eine Gasetagenheizung haben, jetzt aufgerufen sind, tatsächlich erstmal die Sachlage zu klären, wie alt sind die Geräte, und eben in der Gemeinschaft zu diskutieren, wie kann es weitergehen. Weil tatsächlich, das ist sehr unterschiedlich. In der Regel wird es zu einer gemeinsamen Versorgung führen, aber das muss die Eigentümergemeinschaft auch gemeinsam entscheiden. Das ist noch ganz schwierige Prozesse so. Das heißt aber nicht, dass es vielleicht auch attraktive Lösungen gibt, wo hinterher sagt, super, wir haben uns weiterentwickelt, positiv.
Eine Frage noch, gibt es einen Anschlusszwang, Herr Webring?
Also das ist erstmal grundsätzlich überall in Deutschland unterschiedlich gehandhabt. Offiziell gibt es den Anschluss- und Benutzungszwang erstmal nicht. In Hannover gibt es den Sonderfall.
Kommunal? Ist das eine kommunale Frage oder wer regelt das?
Exakt richtig, es ist eine kommunale Frage und die Kommune ist in der Lage, eine Fernwärmesatzung, wie beispielsweise auch jetzt hier im Fall Hannover, zu erlassen. Das ist zum Beispiel jetzt in Hannover der Fall. Es gibt eine Fernwärmesatzung. Das ist formell ein Anschluss- und Benutzungszwang. Ich sage aber auch gleich direkt dazu, es gibt eine sinnvolle Ausnahmebedingung, nämlich jeder, der sich dafür entscheidet, eine alternative Heizungstechnologie einzubauen, die mindestens vom CO2-Fußabdruck genauso gut oder besser ist als die Fernwärme. Sprich, wenn jemand eine Möglichkeit möchte und sich dort eine Wärmepumpe einbauen möchte anstelle von Fernwärme, dann ist das möglich. Dann kann die Kommune eine Ausnahmegegebenheit eben erlassen und dann hat man auch eben die Möglichkeit, eine Wärmepumpe einzubauen. Das heißt, dieser Anschluss- und Benutzungszwang hat eine sinnvolle Ausnahmemöglichkeit. Sie ist aber vielmehr im Gegenzug, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, sie ist vor allen Dingen da verknüpft mit einem Recht für jeden Verbraucher und Verbraucherin in Hannover, die Fernwärme sicher zu bekommen. Das heißt, wir haben ein Gebiet veröffentlicht, und das ist frei einsehbar, wo jeder sich mit einer Adresse verifizieren kann und weiß, er oder sie erhält mit Sicherheit die Fernwärme oder eben nicht. Wenn sie nämlich Teil des Fernwärmesatzungsgebietes ist, hat sie ein Anrecht, die Person ein Anrecht auf die Fernwärme. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil der Satzung. Und daher würde ich nicht unbedingt den Anschluss- und Benutzungszwang verteufeln, weil er im Gegenzug eben auch eine sinnvolle Ausnahmebedingung hat.
Also wir hatten in der früheren Sendung den Fall, dass ein Mehrfamilienhaus gerne angeschlossen werden wollte in Bonn und es wurde ihnen verweigert. Und es war nicht so ganz klar, warum. Vielleicht wichtig, die gesetzliche Grundlage, Gebäudeenergiegesetz, ist, dass Heizungen als erneuerbare oder dass Wärmepumpen als erneuerbare Energie gelten, weil man damit eben 2/3 des Jahres sozusagen über die Wärmepumpe heizen kann, diese 65% Vorgabe erneuerbare erfüllt.
Da schließt sich aber vielleicht auch eine Frage eines Hörers an. Roland Gawinski hat uns geschrieben, da geht es auch um einen Anschlusszwang. Und konkret die Frage, an wem kann man sich wenden für eine juristische Beratung, wenn man da Bedarf hat?
Frau Wallraff vielleicht, Verbraucherzentrale?
Genau, also es ist unterschiedlich. Wir haben ja 16 verschiedene Verbraucherzentralen. Die einige beraten rechtlich zu Fernwärme, andere nicht. Sonst kann man sich natürlich auch noch an Anwälte wenden, die einen Schwerpunkt haben mit energierechtlicher Kompetenz. Bund der Energieverbraucher ist auch noch Adresse.
Genau, ist eine sehr wichtige Adresse, ist so eine Art Selbsthilfeorganisation, ein Verein, da kann man sich anschließen als Vereinsmitglied und bekommt rechtliche Beratung, auch viele inhaltliche Informationen zum Thema Heizungsaustausch etc., Unterstützung, genau.
Genau, aber ansonsten, also wir erleben auch manchmal Fälle von Anschluss- und Benutzungszwängen, zum Beispiel bei Neubaugebieten, ne? Wenn die Kommune, ja, oder dass dann einfach bei Neubaugebieten gesagt wird, jedes Haus da muss an die Fernwärme angeschlossen werden und das ist vielleicht auch erstmal sinnvoll. Ab und zu gibt es dann allerdings eine böse Überraschung. Im Neubau denkt man natürlich, man verbraucht wenig und das ist natürlich auch so, aber ne, häufig haben diese Häuser dann sehr hohe Grundpreise, weil irgendwie muss natürlich auch das Netz und so finanziert werden und ab und zu, ja, wäre dann vielleicht das auch besser gewesen, gar nicht Fernwärme da zu verlegen, sondern Wärmepumpen, weil der Verbrauch einfach in den Gebäuden nicht schon so niedrig ist. Ja, das sind auf jeden Fall so Ärgernisse, die wir ab und zu gespiegelt bekommen von den Verbrauchern und Verbrauchern.
Wir haben mehrere Zuschriften bekommen, wo es um den ökologischen Vorteil geht, ob es den überhaupt gibt bei einem Fernwärmeanschluss. Ingo Dauer hat uns darüber dazu geschrieben. Auch Christian Peter ist Teil seiner Fragen. Wie ist denn das? Wie gibt es diesen ökologischen Vorteil bei einer Fern- oder Nahwärme?
Vielleicht so, das entwickelt sich ja alles weiter. Da kann sicherlich auch der Herr Webrink noch mal was zu Transformationsplänen für die Fernwärmeversorger sagen. Beim Strom gehen wir davon aus, dass wir immer mehr erneuerbare Energien haben. Deshalb wird auch die Wärmepumpe jetzt als entsprechend vorteilhaft von der ökologischen Seite bewertet, weil da immer mehr mit erneuerbaren Energien geheizt wird. Aber auch Wärmepumpen halten, das haben wir jetzt auch schon gehört, Einzug auch als Wärmequelle in Wärmenetzen. Und das ist eben immer dann auch eine ökonomische Frage. Aber das Ziel ist eben tatsächlich beides. Also wir müssen die Wärmenetze müssen, ich sage jetzt mal, grün werden. Und das ist natürlich ein Prozess. Da werde ich auch viel gefragt. Naja, da steht ja noch ein Gaskraftwerk rum. Aber genau das ist der Vorteil von dem Wärmenetz. Da kann ich ein Blockheizkraftwerk, das kann mit Biogas laufen, aber auch vielleicht noch mit normalem Gas, kann gleichzeitig Strom produzieren und in der Nähe wird gleich die Wärme versorgt. Also das ist eben sozusagen auch eine sehr kleine Verteileinheit, für mich eben auch ressourcensparend, wenn es richtig gemacht ist, und hat durchaus seine Vorteile. Aber was jetzt wie, das hängt immer vom Einzelfall tatsächlich leider ab.
Genau, wie macht's NRCD?
Ja, also es ist erstmal so, dass jeder Fernwärmeversorger einen Transformationsplan vorlegen muss und bis 2045 vollständig grüne Fernwärme bereitstellen muss. Dazwischen hat der Gesetzgeber auch noch so zwei Zeitpunkte festgelegt, nämlich zu 2030 muss die Fernwärme zu 30% dekarbonisiert sein, bis 2040 auch zu 80% dekarbonisiert sein. Das heißt, dort ist erstmal auf gesetzlicher Ebene ein Weg vorgegeben. Dann ist es jetzt erstmal die Aufgabe des Fernwärmeversorgers, das individuell umzustellen. Und in Hannover ist es tatsächlich so, dass wir deutlich ambitionierter sind als der gesetzliche Fahrplan. Wir werden allein in diesem Jahr unsere erste Hälfte des Kohlekraftwerks abschalten und dann an einem Zeitpunkt schon jetzt im Jahr 2026 sein, wo wir 50% grüne Fernwärme bereitstellen können. Die zweite Hälfte des Kohlekraftwerks folgt dann in 2 Jahren, sodass wir ab 2028 schon zu 75% grüne Fernwärme bereitstellen können und dementsprechend vor dem gesetzlichen Zeitplan. Wie gesagt, ist es aber so, dass da jeder Fernwärmeversorger erstmal frei in der Dekarbonisierungsumstellung und im Fahrplan ist. Nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dementsprechend vorgegeben.
Wir haben einen Hörer aus Bremen in der Leitung. Herr Böke?
Ja, so ist das. Ja, guten Tag.
Bitteschön, Ihr Beitrag.
Ja. Ich habe also folgendes Problem gehabt. Hier in Bremen haben die Stadtwerke die Bezugspreise, also den Kilowatt-Anschlusswert, drastisch erhöht, und zwar um 750%, von 5 Euro auf über 50 Euro. Und deshalb kann ich nur empfehlen, dass man doch einen Wasserspeicher installiert, sodass man für das Warmwasser auf jeden Fall günstiger ankommt, weil man dadurch den Bezugswert runterdrücken kann. Also ich habe im Augenblick 20 Kilowatt und kann das runterdrücken auf 10 Kilowatt.
Vielen Dank für diese Anmerkung. Möchte vielleicht Herr Webrink noch mal kurz erklären, wie sowas funktioniert?
Ja, genau. Also der Zuhörer spricht ja zu Recht an, dass es nicht den Arbeitspreis betrifft, sondern den Grundpreis. Und der Grundpreis ist, wie er richtig sagt, davon abhängig, welche Leistung eben bezogen wird. Und wenn man einen Wärmespeicher im Keller zum Beispiel eingebaut hat, dann ist es in der Tat so, dass dieser Wärmespeicher sozusagen die zusätzliche Leistung abpuffern kann und dementsprechend eben nicht 20 Kilowatt, sondern nur 10 Kilowatt benötigt werden. Und das ist richtig auch, dass sehr viele Versorger jetzt hingehen werden und vor allen Dingen diesen Grundpreis erhöhen werden. Weniger den Arbeitspreis, sondern mehr den Grundpreis. Und dann ist dieser Wärmespeicher sicherlich eine mögliche Alternative, um das in etwa abzufedern.
Genau. Und ich kann das Gebäude natürlich dämmen.
Genau, das wäre nämlich auch noch eine andere Maßnahme, aber die natürlich auch viel Geld kostet, ne? Ja. Dass man erstmal versucht, sowieso den Grundpreis runterzubringen.
Bitte es schön. Gibt jede Menge Fragen zur Preisgestaltung und nehmen wir mal eine raus von Franz Bauer, der sich gemeldet hat. Er hat Fernwärme, der bei den Stadtwerken Heidenheim, die mit modernen Blockheizkraftwerken den Strom erzeugen über Gasverbrennung und sagt, ist es dann angemessen, dass der Fernwärmepreis ca. 19 Cent pro Kilowattstunde beträgt, wenn der Gaspreis unter 10 Cent liegt?
Frau Wallraff. Verbraucherzentrale.
Ja, da müsste man sich auf jeden Fall erstmal diese Preisänderungsformel anschauen, um zu gucken, ob das passt, um zu gucken, worauf da referenziert wird oder welche Indizes da verwendet werden und dann einfach diese Preisänderungsformel durchprüfen. Aber wenn jetzt allein der Arbeitspreis noch bei 19 Cent pro Kilowattstunde liegt, dann ist das auf jeden Fall überdurchschnittlich hoch. Und ich kenne auch solche Fälle, wo ich es ehrlich gesagt sehr merkwürdig finde, dass ein oder dasselbe Unternehmen den Gaskunden deutlich niedrigere Preise anbietet, als den eigenen Fernwärmekunden, wenn halt überwiegend ein Gaskraftwerk zum Einsatz kommt. Also ja, kann man so absolut nicht zu sagen, aber kommt einem auf jeden Fall schon als hoher Preis vor und man müsste sich die Formel anschauen.
Herr Wild, haben Sie aus Ihrer Erfahrung als Vorsitzender des Mieterbundes aus früheren Zeiten noch eine Empfehlung, was man tun sollte?
Na gut, also Mehrfamilienhauseigentümer können natürlich auch den Wärmeliefervertrag mit den Wärmeversorger kündigen. Also das ist natürlich möglich. Allerdings haben diese Verträge ja, und dafür gibt es durchaus auch eine Berechtigung, eine relativ lange Laufzeit. Und insofern brauchen wir tatsächlich, was die Preisänderungsklauseln betrifft, eine Reform. Ganz klar, weil es kann doch nicht sein, dass man an Indizes, so wie in dem Beispiel eben, die Preise möglicherweise in die Höhe treibt, während die tatsächlichen Kosten, die der Versorger für den Erwerb von Gas bezahlt, deutlich niedriger liegt. Also da brauchen wir tatsächlich einmal diese Preisaufsicht, von der ich vorhin schon sprach, aber wir brauchen auch klar nochmal im Hinblick auf die Frage, welche Preisänderungsklauseln eigentlich legitim und rechtlich sein dürfen, eine klare Reform.
Fernwärme, Nahwärme kann alles sehr hilfreich und sehr nützlich sein, aber es bedarf noch der Stärkung der Verbraucherrechte. Das nehme ich jetzt mit aus dieser Sendung, ist aber ein wichtiges Element, um Klimaschutz voranzutreiben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale NRW, bei Niklas Webring vom Energieversorger Enercity, Gisela Renner, Energieberaterin vom Verband GIH und Rainer Wild von der Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp. Und natürlich Dankeschön an das gesamte Team, die hier mitgemacht haben. Ich möchte auf den Marktplatz kommende Woche hinweisen. Da geht es um die Granny Au-pair, also als Leihoma, als Au-pair ins In- oder Ausland. Ich weiß nicht, ob es das auch für Opas gibt, aber das werden Sie bestimmt auch kommende Woche mit Susanne Kuhlmann erfahren. In Umwelt und Verbraucher, die Hitzewelle, ja, die ist für die Städte ein Riesenproblem. Bäume können da kühlen, warum Städte nicht mehr Bäume pflanzen, das wird im Interview besprochen mit meiner Kollegin Sandra Pfister. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sie wissen, die Sendung kann man nachher nachhören in der Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunk.de. Ich wünsche einen guten Tag, gute Erholung, Kühlung, nicht zu viel Hitze. Dankeschön.